willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen. Und so war es selbstverständlich, wie ihr es seit Anfang 2020 gewohnt seid, auch diese Woche. Ich hatte zu Gast Petra Schmitz, eine Frau, die man durchaus kennen könnte, denn Petra ist seit über 20 Jahren bei der GameStar beschäftigt. Mittlerweile ist sie zuständig für die Printausgabe vor allem der GameStar, die es nach wie vor und immer noch gibt, tritt aber auch immer wieder regelmäßig in Videos auf, schreibt Kolumnen, ist also auch online eine Persona, die man wahrnehmen kann und ist, wie gesagt, schon eine ganze Weile in diesem Laden bei der GameStar angestellt und unterwegs. Aber ich habe mir gedacht, es gibt unzählige Interviews, Podcasts, Berichte, Rückschauen, Nostalgie, Urlaubsfahrten, in denen Petra erzählen musste von ihrer Zeit bei der GameStar bis heute, was sie so erlebt hat, wie es war, unter den verschiedenen Chefredakteuren zu arbeiten, wie sich die GameStar verändert hat und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, oh, ich möchte nicht der x-te Podcast sein und der x-te Mensch, der sie all diese Fragen wieder stellt und quasi dabei zuhören kann, wie Petra langsam einschläft und den automatischen Anrufbeantworter einschaltet, der einfach diese eingeübten Antworten gibt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich frage sie vor allem alles andere außer nach der GameStar. Und so landeten wir dann tatsächlich unter anderem doch bei der GameStar. Das ließ ich nicht vermeiden. Es gab nämlich einen Grund, warum ich doch ein, zwei Fragen in diese Richtung schieben musste oder schieben wollte, ehrlich gesagt vor allem. Das hört ihr dann in der Folge, warum mir das so wichtig war. Aber vor allem ging es um vieles um die GameStar drumherum. Wir haben zum Beispiel gesprochen darüber, wie es für Petra war, in einem kleinen Örtchen namens Wipperfürth aufzuwachsen. Wir haben über Fotografie gesprochen, denn das ist eine ganz große Leidenschaft von Petra Schmitz. Wir haben über digitales Spazierengehen gesprochen, also wenn man Videospiele nicht nur aus Juxo-Keilerei spielt, sondern auch, weil man sich wie ein Spaziergänger oder eine Spaziergängerin fühlt und dann einfach mal losläuft und schaut, was so eine Spielwelt einem zu bieten hat. Und da haben wir beide momentan unsere Leidenschaft für Elden Ring entdeckt, darüber haben wir gesprochen. Und während wir all diese Themen und noch einige mehr abgehakt haben, stellte sich heraus, dass Petra ein mobiles Headset hat. Also sie hatte so ein Ding auf, mit dem man rumlaufen kann, während man weiterspricht. Und es hat vor allem einen, wie ich finde, schönen Effekt. Und ich hoffe, ihr empfindet das als genauso schön wie ich auch. Denn irgendwann in unserem Gespräch hat sich Petra dazu entschieden, ihren Schreibtisch zu verlassen und in den Garten zu gehen. Oder irgendwohin, wo sehr viele Vögel leben auf jeden Fall. Irgendwann schleichen sich die ersten Vogelzwitscherstimmen in die Audiospur ein. Und ich hätte jetzt sagen können, okay, ich lösche jeden einzelnen Vogel in den Atempausen raus, damit am Ende der Eindruck einer perfekten Audioaufnahme entsteht. Dann aber erinnerte ich mich daran, dass auch mein Leben und meine Lebenszeit vor allem begrenzt ist. Und ich habe dann deswegen entschieden, ne, die Vögel bleiben drin. Diesen Hauch von Frühling und Sommer, den gönnen wir uns alle, zumal diese Vögel wirklich ganz höflich erzogene Tiere waren offenbar. Sie haben sich sehr zurückgehalten, die Audiospur nicht gestört, sondern bereichert. Und deswegen dachte ich mir, komm, lass es doch einfach drin, dann können die Leute auch mal ein bisschen Natur in die Ohren reinkriegen und müssen nicht nur immer den ollen Dom zuhören. So, ich hoffe, diese Entscheidung stieß auf fruchtbaren Boden. Ich hätte theoretisch auch als dritte Option so wie letzte Woche zwei Folgen veröffentlichen können, einmal eine Audiospur mit Vögeln, einmal ohne, und dann dachte ich mir, jetzt wird's aber völlig abstrus. Das ist jetzt hier die einzige Version, die es gibt, ein Gespräch mit Vögeln und mit Petra Schmitz über eine ganze Vielzahl von Themen, und das Gespräch hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich möchte, bevor wir einsteigen, noch ganz kurz darauf hinweisen, dass es auch nicht nur wahnsinnigen Spaß macht, jeden Sonntag diese Folgen hier für euch einzusprechen und vorzubereiten, sondern auch, kleines Augenzwinkern, jeden Freitag die extra Folgen rauszuhauen, die für alle Menschen zur Verfügung stehen, die Okay Cool auf Steady mit knapp 5 Euro unterstützen und damit nicht nur meine Arbeit honorieren, sondern als Dankeschön auch ganz besondere Podcast-Formate auf die Ohren kriegen, Nostalgieformate, in denen ich Klassikerspiele nachhole mit Gästen, die damals die Klassiker schon gespielt haben und mir jetzt die Beichte abnehmen, warum ich denn jetzt endlich erst zu spielen wie Gothic 1 und, oh Gott, ich traue mich gar nicht, die Titel zu sagen, stoße. Es gibt Rechercheformate, es gibt Interviewformate, es gibt weitere Gesprächsformate. Guckt euch einfach mal die Steady-Seite an. Und ansonsten danke ich euch einfach für jedes warme Wort, das mich in den letzten Wochen über die Mailadresse erreicht hat oder im offiziellen Discord oder im Kommentarbereich von diversen Podcast-Plattformen. Ich freue mich ganz doll und würde sagen, ich stimme ein beim Vogelzwitschern dieser Folge und wünsche euch, so ist es richtig, ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Petra Schmitz und mir. Ich möchte aber zuerst mit was ganz anderem auf dich zukommen, weil das auch für mich jetzt eine lebensnotwendige Brücke ist, um in dieses Gespräch reinzufinden. Ich habe ja schon erzählt, mein Kreislauf ist am Boden. Ohne Witz, ich sitze hier mit hochrotem Gesicht und habe also massiv zu heiß gebadet. Es war eigentlich als Entspannungsmaßnahme gedacht, nach einem langen Tag, um quasi mit dir gemeinsam so in diesen Feierabend dann reinzugehen. Aber ich habe es übertrieben. Und jetzt, während ich quasi immer noch mit offenem Mund atme, frage ich dich einfach mal, weil es aber auch mich einfach so interessiert, gibt es denn diese berühmten Entspannungsrituale auch in deinem Leben? Denn, und das ist hoffentlich in der Anmoderation genannt worden, du machst bestimmt viele Dinge, hast eine lange To-Do-Liste, einen anstrengenden Job. Ich kann mir vorstellen, Entspannungsrituale sind in deinem Alltag heiß begehrt.
Ja, volle Kanne.
Jetzt bin ich gespannt.
Wo du auch gerade Feierabend erwähnst, ich komme gerade aus einer Woche Urlaub und du weißt, wie der erste Tag nach einer Woche Urlaub oder grundsätzlich nach dem Urlaub ist. Du denkst so innerlich so, ach Gott, kann es bitte jetzt wieder vorbei sein? mein Entspannungsritual, was sich so in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, ist tatsächlich, und jetzt komme ich mit was, mit dem du auch enorme Erfahrung hast, wie ich aus diversen YouTube-Videos weiß.
Oh Gott.
Kochen.
Petra, hör auf. Das kann doch nicht sein. Hast du diese Videos gesehen? Das ist mir höchst unangenehm. Du hast diese Videos wirklich gesehen? Oh mein Gott.
In Teilen, nicht alle mit Sicherheit, aber ich weiß, dass du sie gemacht hast und dass du natürlich ein bisschen damit kokettiert hast, dass du es halt null kannst.
Ja.
Bei bisschen muss man sich so vorstellen, dass ich so diese Todesstern-Animation in die Luft male. Und tatsächlich kochen. Ich liebe es nach dem Arbeitstag zu kochen, entweder nur für mich und meinen Freund oder noch viel lieber, wenn die Kinder da sind. Wir leben in so einem Wechselmodell und die Kinder sind natürlich dann nicht immer da, aber dann noch viel mehr auch für drei Personen und mich, also für vier Personen, dass ich mich dann abends nach der Arbeit dann an den Herd stelle und sage, so passt auf, ich mache uns jetzt was Leckeres zu essen. Und ihr lasst mich bitte in der Zeit in Ruhe. Ganz wichtig.
Wichtige Frage. Gibst du eigenen Rezepten und eigenen Kreationen eigenen Namen? Ich frage nämlich deswegen. Ich gebe dir kurz Zeit zu nachdenken, dann führe ich hier nochmal kurz aus, was ich nämlich gemacht habe. Damals, als ich auf YouTube noch gekocht habe, in Anführungszeichen gekocht, das war tatsächlich ein Kokettieren, das ich so gar nicht wahrgenommen habe, weil das war halt einfach ich. Also sowas passiert dann einfach in diesem Moment. Mittlerweile kann ich tatsächlich, ich will das ganz vorsichtig sagen, kochen. Also ich glaube, das klappt schon ziemlich gut. Und ich bin mit ganz großem Stolz immer dabei, diesen Eigenkreationen, wenn ich Sachen zusammenschmeiße, die auch nicht spektakulär sind, aber super gut schmecken, eigene Namen zu geben. Und ein ganz großer Favorit aus meiner eigenen Rezeptliste ist der grüne Jäger. Das ist im Grunde eine Pilzpfanne mit ganz vielen Gewürzen und so Grünkram. Und das ist so lecker. Es ist so lecker und da war ich so stolz darauf, das habe ich grüner Jäger genannt. Und jetzt frage ich dich, hast du denn auch sowas? Gibst du dem Essen eigenen Namen?
Nein, tatsächlich nicht. Aber wir haben natürlich so Rezepte, von denen ich weiß, dass die Kinder sie total gerne mögen oder dass Stefan sie total gerne mag, also mein Freund, oder dass wir alle sie zusammen gerne mögen. Da gibt's dann einfach, keine Ahnung, man nennt es halt danach, was drin ist, ja, damit auch keine Missverständnisse entstehen. Es gibt allerdings ein Gericht, dass die Kinder irrsinnig mögen. Und das heißt, glaube ich, irgendwie anders, wenn es überhaupt einen Namen hat. Aber bei uns heißt es Milchkartoffeln. Und Milchkartoffeln ist im Grunde, ist es Wurstreste in der Pfanne. Oder nee, besser noch in so einem Schmortopf angedünstet. Da drauf dann so 900 Milliliter Milch, die restlichen 100 brauchst du dann noch ein bisschen, um die Soße anzudicken. Dann lässt du das aufkochen, dann schmeißt du eben dieses angedickte Zeug da rein, beziehungsweise um die Soße ein bisschen soßiger zu machen, kommt so ein bisschen Soßenbinder da rein. Und dann kommt noch Petersilie da drauf, ein paar Gewürze. Der Freund übertreibt immer mit Curry und Kram und so weiter und so fort. Und das wird einfach über warme Kartoffeln gegossen und die Kinder stehen hart drauf. Also ich habe das einfach mal gegoogelt vor, weiß ich nicht wie vielen Monaten, um zu auf der Suche nach was essen Kinder und was geht schnell und leicht. Was
essen Kinder, sehr gut.
Genau. Ja, ich bin ja neu im Geschäft. Und was essen Kinder und was geht schnell? Und dann habe ich das ausprobiert an einem Abend und es war ein großes, wie sagt man so schön, Hallo.
Ach, toll.
Und seitdem ist es bei uns ein stehender Begriff, dass es nicht unbedingt jede Woche, aber relativ regelmäßig gibt's bei uns die berühmten Milchkartoffeln und alle jazzen dann immer drauf ab. Yay, geil, heute Abend gibt's Milchkartoffeln.
Und weißt du was? Nicht nur deiner Familie schmeckt das, sondern auch der DDR. Ich habe gerade mit fliegender Hand Milchkartoffeln mal gegoogelt und bin auf der Seite ddrrezepte.net gelandet mit der wunderbaren Tagline Rezepte aus der DDR und Freundesland. Und dort sind die Milchkartoffeln aktuell auf Platz 7 der beliebtesten DDR-Rezepte. Und das ist exakt, was du gerade beschrieben hast.
Ja.
Das ist ja spannend.
Das wusste ich nicht übrigens.
Das ist interessant.
Das ist mir neu. Ich habe das, ich glaube, ich habe es auf .de,
ja.
Also chefkoch.de habe ich es gefunden. Und dachte so, das ist cool, das kann ich, das geht schnell und da muss man nicht viel mit Zutaten jonglieren. Und ja, auch wir machen da manchmal Erbsen rein. Also du hast wahrscheinlich auch ein Gericht gefunden, wo Erbsen drin sind oder sowas.
Tatsächlich, Erbsen-Jagdwurst wird hier noch optional angeboten.
Mhm.
Wahnsinn.
Salami oder Kochschinken, genau, ja, oder beides zusammen. Also irgendwie Wurst halt. Und da ich inzwischen in Hessen wohne und das ganze Land, wenn man hier übers Land fährt mit dem Auto, nach Wurst riecht, weil irgendwie jeder Bauernhof gerade Wurst macht, bietet sich das einfach an als Gericht.
Ach, das wusste ich auch nicht. In Hessen, darf ich denn ganz grob fragen, wo in Hessen so etwa?
Konkret kann ich dir auch sagen,
wenn du magst.
Und zwar in einer der wunderschönsten und laut Geo, übrigens einer der Top 10 deutschen Altstädte, in Alsfeld, mit kurzem A.
Alsfeld, ich gebe es hier gerade ein.
Ja.
Ach, das ist aber sehr idyllisch. Da werden mir direkt schönste Bilder entgegengeworfen.
Furchtbar, ne? Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Es ist ganz, ganz schlimm. Also das ist für die Zuhörer, es ist eine Fachwerk-Idylle, wie sie im Buche steht.
Das ist ja der Wahnsinn. Und wenn du, ich nehme jetzt einfach, das ist einfach mal so in den Raum geworfen, küchenpsychologisch, und du musst gleich sagen, ob ich damit richtig liege. Wenn man normalerweise so Städte ankündigt mit, das ist übrigens Top 10 der schönsten Städte von irgendwo, das heißt gerne mal, dass die Person, die das sagt, vorher gar nicht so gern dahin gezogen ist und erstmal gegoogelt hat, was an dieser Stadt toll ist.
Nein.
Okay, sehr
gar
gut.
Nicht. Ich bin ja ein Kleinstadtkind schon immer gewesen. Ich bin in einem kleinen Kaff vor einer Kleinstadt in einem Dorf angedockt an einer Kleinstadt groß geworden und bin da auch jahrelang zur Schule gegangen, logischerweise.
Wie viele Einwohner haben wir da? Nur ganz kurz für den Kontext, für die Größe.
Wipperfürth, also meine Heimatstadt, hat, glaube ich, 25.000.
Ja,
und ähnlich ist es hier auch. Ich glaube, Alsfeld hat ein bisschen weniger mit Surroundings, weil du hast ja bei diesen Kleinstädten hast du ja immer noch irgendwie die Dörfer, die dazu gerechnet werden. Also bei Wipperfürth ist es dann immer Wipperfeld und Niederwipper, also alles irgendwie mit Wipper, weil da fließt halt die Wipper, die dann bei hinter Wipperfürth zur Wupper wird und dann irgendwann mal durch Wuppertal fließt. Und ja, ich meine, die Leute sollen auch was lernen hier in diesem Podcast.
Du, ich schreibe auch mit. Ich profitiere schon direkt mit. Ich freue mich ganz doll.
Und was übrigens fantastisch ist, ich habe ein neues Headset. Der Ton mag nicht so toll sein, aber das Headset ist kabellos und ich kann jetzt auf und ab gehen, während wir miteinander reden. Das macht hilft mir beim Artikulieren.
Guck mal, da haben wir richtig entgegengesetzte Bewegungsverhalten gerade. Du läufst und ich liege hier mit letzter Kraft und Kreislauf geplagt am Boden und bin froh, dass das Mikro runterreicht. Sehr gut.
Also, ich komme aus einer Kleinstadt, beziehungsweise ich komme vom Land, angedockt an eine Kleinstadt und bin dann fürs Studium dann in Teilen zumindest nach Köln gezogen, fand mich da nie wirklich gut aufgehoben, weil es mir immer ein bisschen zu groß war. Und bist du übrigens inzwischen nach Hamburg umgezogen, wo ich gerade dabei bin?
Ach, das ist aber schön, die Frage zu stellen. Ich hatte nämlich das schlechte Gewissen, dass ich alle viel zu sehr damit genervt habe, in diversen, also überall eigentlich, aber schön.
Ich habe es nur einmal mitbekommen und ich erinnere mich nur gerade dran, dass du irgendwie gesagt hast, jetzt ist Berlin mal Feierabend und jetzt ist Hamburg dran.
Ja, genau, hat geklappt, 1. Dezember und wie gesagt, ich bin froh, das heißt, ich habe nicht alle damit genervt, du wurdest verschont. Also auch für dich, ab seit 1. Dezember amtiere ich hier, wohne ich hier, ist ganz toll.
Ohne Scheiß, wenn ich wählen müsste zwischen Hamburg und Berlin, ich würde immer Hamburg nehmen.
Ja.
Immer Hamburg.
Ja.
Und dann bin ich eben nach dem Studium, dem abgebrochenen Studium, man will ja auch korrekt sein, bin ich dann nach München gezogen, beziehungsweise auch nicht nach München, weil auch damals schon, als ich da hingezogen bin, waren die Mietpreise in München eher so, wie soll ich sagen, fordernd. Und zum Zweiten wollte ich halt auch nicht in der Stadt wohnen, weil ich bin der Mensch, der es nicht gerne mag, wenn er aus dem Haus rausgeht, von Leuten umgeben ist, die er nicht kennenlernen wird und die er auch nicht kennenlernen möchte. Mhm. Ja, also ich mag's ein bisschen überschaubarer. Ich hab's auch gerne, dass ich, und das ist lustigerweise hier exakt genauso wie in dem Kaff, in dem ich bei München gewohnt habe, namentlich Forst Inning, ist ja auch kein Geheimnis. Ich hatte mal so ein YouTube-Videoreihe, Forst Inning München.
Ach.
Und da war es tatsächlich genauso wie hier, dass man eine gleiche Distanz durch so eine Straße gehen musste, um dann irgendwann auf dem Feld zu enden. Und exakt so ist es hier auch. Also ich gehe so ein bisschen durch die Straße und dann ende ich auf einem Feld und gucke in die Landschaft rein. Und das ist so toll. Also es ist, du hast aber gleichzeitig hier im Gegensatz zu Forst Inning eben noch die Stadt angedockt, die ja durchaus dann auch mehrere Dinge hat, die ein Forst in den Kaff, also es war wirklich so ein kleines Dorf mit einem kleinen Rathaus und ein Blumenladen, der vielleicht noch existiert oder vielleicht auch nicht mehr. Die Apotheke ist geschlossen worden, da habe ich noch da gewohnt und die Kreissparkasse ist inzwischen zu und der Supermarkt hat zwischenzeitlich zugemacht und ist dann wieder übernommen worden. Also viel gab's da nicht. Aber hier hast du halt alles um die Ecke. Die Ärzte sind um die Ecke, der Supermarkt ist um die Ecke. Das Fitnessstudio, für den Fall, dass du ins Fitnessstudio gehen willst, ist direkt um die Ecke. Du hast die Menge Kultur, die so eine Kleinstadt zu bieten hat, hast du um die Ecke. Und das ist echt, echt toll. Und ich mag es total gerne. Und wenn man mal Bock hat auf ein bisschen mehr und ein bisschen andere Vibes, dann fährt man halt nach Marburg.
Jetzt bin ich neugierig auf Wipperfürth, wo quasi deine Geschichte so ein bisschen begann. Während du so erzählt hast, bin ich hier mit Google, wie heißt denn das kleine Figürchen, das Google Maps Figürchen?
Keine Ahnung.
Bin ich durch die wenigen Straßen gelaufen, die von Google Maps erfasst sind und habe mich da mal umgesehen und es sieht ja wirklich also ganz beschaulich aus. Das könnte auch wirklich, es ist einfach sehr beschaulich. Das ist schon wirklich idyllisch, so wie ich es zum Beispiel auch von Heidelberg kenne. Und jetzt frage ich mich und dann auch eigentlich ja im Grunde dich, wie ist es da aufzuwachsen? Was ist das für ein Leben, das man in Wipperfürth führt, bis man dort wegzieht?
Ein wirklich okayes Leben. Mhm. Also ich mochte die Gegend da immer total gerne. Ich bin ja auch ein Mensch, der sanften Hügel. Also ich fand Bayern ist fantastisch. Also Bayern ist toll. Ich habe im flachen Teil von Bayern gewohnt, also das Münchner Outback im Osten ist sehr von das ist die Münchner, Gott, da gibt's einen Fachbegriff für. Die Geologen werden das wissen. Das ist oh Gott.
Mir fällt ein Wort ein, das ist wahrscheinlich falsch. Seenplatte? Das ist
Nee. Die Münchner Seenplatte ist es nicht. Und zwar ist es von den Gletschern, die aus den Alpen gekommen sind, in der Hasse nicht gesehen Zeit, ist dieses Land hinter den Alpen in Richtung München komplett flach gebügelt worden. Und das ist so ein bisschen wie die
Schotterebene.
Die Münchner Schotterebene, irgendwie sowas, genau. Ja. Und du hast halt, das ist sowas wie die Kölner Bucht, nur eben für München.
Ja.
Und ganz anders. Aber um eben den die Verbindung zu schaffen. Und ich bin ein Mensch, der schon immer eher den sanften Hügeln zugeneigt war. Also gerade meine Augen kommen damit besser klar und der Bewuchs von und diese Mischung zwischen Wald und Feldern und Kühen und so weiter und so fort, damit bin ich groß geworden. Inzwischen stehen die Kühe ja nicht mehr auf der Wiese, sondern in Ställen, weil es praktikabler ist für die Bauern. Ein schwieriges Thema, darfst du mich nicht mittriggern, das ist ganz furchtbar. Okay. Und dann ziehst du nach Bayern und du bist halt in der Münchner Schotterebene. Ich glaube, sie heißt tatsächlich auch so. Und es ist alles furchtbar flach, aber du fährst einmal durch den Wald. Der Ebersberger Forst war bis, weiß ich nicht, ob er es noch immer ist, aber war ganz lange Zeit Deutschlands größtes Nutzwaldgebiet am Stück. Also du fährst da in der Länge, weiß ich nicht, wie lange durch, kannst du auch nicht, weil es keine Straße von rechts nach links gibt, also von Osten nach Westen, aber es gibt eine von Norden nach Süden. Und die hat irgendwie 8 Kilometer. Du fährst also 8 Kilometer nur durch Wald. Und toll, du kommst dann da raus und du bist dann in Ebersberg und plötzlich gehen die Hügel los. Und du hast so eine sanfte Hügellandschaft, die sich dann langsam so in die Voralpenlandschaft umwandelt. Also musst du noch ein bisschen weiterfahren, so bis Rosenheim und dann hast du die Voralpen und so weiter und so fort. Und ich liebe die Alpen einfach deswegen, weil ich als Kind da mit den Eltern immer im Urlaub war und Berge sind toll, außer rauflaufen finde ich furchtbar. Ich finde die Berge auf Dauer, gerade die Alpen, wenn du da reinfährst, sehr aufdringlich. Also die drängen sich halt immer so in dein Blickfeld rein. Und jedes Mal, wenn ich dann in den Alpen war, und ich war oft in den Alpen in den 20 Jahren, die ich da gewohnt habe, und dann wieder rausgefahren bin, habe ich gedacht so, puh, cool, jetzt reicht's aber auch für heute. und ich bin dann halt nach Hessen gezogen aus Liebe.
Ja, ja.
Und dachte so, oh, das ist so nah an dem, wo du groß geworden bist, wobei hier die Täler, die Senken sind alle ein bisschen weiter auseinander. Also der Oberbergische Kreis ist sehr geprägt von ein bisschen engeren Tälern, die unten ein bisschen dunkler sind. Die Berge sind nicht so wahnsinnig hoch drumherum und kann es auch nicht Berge dazu sagen. Ist halt im besten Fall ein Mittelgebirge in the making. Und hier ist es alles ein bisschen sanfter und die Hügel sind ein bisschen länger, was du insbesondere merkst, wenn du mit dem Fahrrad hochfährst. Aber es ist sehr, sehr viel näher an dem, womit ich groß geworden bin und umso mehr liebe ich es hier. Also ich fühle mich hier tatsächlich rein von der Landschaft, die drumherum ist und wie ich sie wahrnehme, wohler als lustigerweise die 20 Jahre in Bayern. Es tut mir leid, Bayern. Ich liebe dich sehr, aber das war an der Stelle, wo ich gewohnt habe, in Kombination mit den in Anführungsstrichen aufdringlichen Alpen, nicht so die perfekte Kombination.
Also Bayern hat es in diesem Podcast hier schwer. Es sind mittlerweile über 100 Folgen und das Bundesland kommt größtenteils schlecht weg. Aus der ganzen Reihe von unterschiedlichen Gründen. Ich brauche noch so ein bisschen den Bayern-Fan, der mal hier vorbeikommt. Und
du, ich liebe Bayern. Ohne Scheiß, ich mag Bayern total. Und Bayern hat, der Bayerische Wald ist so fantastisch. Und wenn man da bestimmte Ecken einfach kennt, dann denkt man so, Alter, wie hübsch ist es hier. Aber dann kommst du nach Hessen und denkst so, ja, aber was hat denn Hessen hier schon zu bieten? Ich meine, Hessen, ja, also du assoziierst mit Hessen den Ebbelwoi wie heißt denn das hier, Handkäse mit Musik und so weiter und so fort und Frankfurt, den Moloch, die schlimmste Stadt Deutschlands gleich nach Berlin oder vor Berlin, wie auch immer. Und dann kommst du hierher und du hast eine Landschaft, eine reiche Landschaft, eine Wälder, die so urbelassen sind und so eine Vielfalt auch an Tieren und die so, möchte sagen, natürlich auch immer schon zurückgedrängt worden sind durch den Menschen, aber noch nicht so dominant zurückgedrängt worden sind durch den Menschen, weil in den ganzen Jahren, die ich in Bayern gelebt habe, habe ich nicht so häufig Füchse, Rehe oder Hasen auf dem Feld gesehen, wie in den jetzt bald 2 Jahren wie hier in Hessen. Das ist absurd.
Ich habe in Berlin auch sehr viele Füchse gesehen, aber das sind nochmal andere Füchse, glaube ich. Das sind diese Stadtfüchse, die laufen da über die Straßen, bei den U-Bahn-Stationen vorbei. Das sind nochmal ganz andere Tiere. Aber weißt du, was ich ganz faszinierend finde? Wie lange du über Landschaften sprechen kannst. Und da muss ich direkt denken an eines deiner großen Hobbys, das man ja da draußen relativ einfach finden kann, wenn man dich so ein bisschen verfolgt. Und zwar Landschaftsfotografie. Das ist ja was du schon eine ganze Weile machst. Und wenn ich es mal so sagen darf, also auch fantastisch. Das sind einfach tolle Bilder. Und man
sieht,
es ist auch gut, dass du das weißt, weil das geht ja auch offenbar Hand in Hand, die verbale geäußerte Begeisterung und dann übergehend in diese Fotoleidenschaft. War das was du, oder anders gefragt, wie lange machst du das schon mit den Fotos?
Das ist ganz lustig. Es hat angefangen aus einem Zufall heraus. Und zwar habe ich meinem damaligen Freund, ich glaube, das war 2012, ich stand vor der blöden Situation, die alle Doppelverdienerhaushalte haben, wo keine Kinder sind, sag ich mal so, also wo die laufenden Kosten halt relativ moderat sind, auch selbst wenn man irgendwo in Bayern wohnt, dass man sich alles irgendwie kaufen kann. Ja, also du willst irgendwas und du kaufst es dir. Mhm. Außer es ist eine PS5, die kannst du halt nicht kaufen, weil sie nicht verfügbar ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Erwähnte mein Freund damals irgendwie so, weiß ich nicht, 5 Monate vor seinem Geburtstag im Nebensatz, keine Ahnung. Weißt du, was cool wäre, wenn wir mal eine gescheite Kamera hätten, damit wir nicht immer mit dem Handy Wonky-Fotos machen würden? Oder ich hatte irgendwie so eine komische Kompaktkamera, weißt du, wo vorne so die Linse rausfährt, ne? So. Und die habe ich, glaube ich, irgendwie mal, und das, ohne Scheiß, die habe ich mal irgendwann von Extrameilen bei der Lufthansa gekauft.
Gut.
Ja, fantastisch. Genau, und mehr hatten wir nicht. Ja. Und ich dachte so, ja, pass auf, jetzt habe ich eine Idee für dein Geburtstagsgeschenk, sag's dir natürlich nicht. Und habe ihm dann zum Geburtstag so eine Einsteiger-Spiegelreflexkamera geschenkt. Natürlich mit Tasche dazu und so weiter und so fort, war eine Nikon. Die Geschichte dazu ist fantastisch, denn unser damaliger CVD von der GameStar, da waren wir ja noch ein bisschen anders strukturiert. Und
wer war das? Ganz kurz, für die Verortung?
Der Uwe Miete.
Ah ja, okay.
Genau, und der Uwe Miete war nicht nur CVD bei uns, sondern der war auch sehr engagierter Bahnfotograf.
Oh.
Ja, und der hat bei uns auch die Teamfotos gemacht und die Porträtfotos gemacht, wenn wir Bedarf hatten. Und dann habe ich einen Uwe gefragt, sag mal Uwe, wie sieht's denn aus? Ich würde gerne meinem Freund eine Einsteiger-Spiegelreflexkamera kaufen zum Geburtstag. Was kannst du mir empfehlen? Und da kam er sofort mit, es ist völlig egal, was du kaufst, Hauptsache es ist Canon. Und das fand ich so scheiße, dass ich eine Nikon genommen habe. Und dann war das die Nikon 3200.
Ja.
Also es ist wirklich für die Leute, die es wissen, es ist wirklich so die kleinste, die man kaufen kann, APS-C-Format und so weiter und so fort. Also kleine Kompaktkamera. Und damit sind wir dann nach Italien in Urlaub gefahren und die einzige Person, die damit Fotos gemacht hat während dieses Italien-Urlaubs, war ich. Und daraus ist dann sowas entstanden wie, ah, guck mal, das ist jetzt nur das Kit-Objektiv, da geht auch noch mehr und dann habe ich dann dazu gekauft und bla bla bla. Und gar nicht so viel später, ungefähr ein Jahr später, also ein bisschen mehr als ein Jahr später, habe ich mir gedacht, so, ach komm, hier APS-C-Format, das ist ja scheiße, ich will Vollformat haben. Und dann habe ich mir eine Vollformatkamera gekauft, die ich übrigens immer noch benutze, weil ich kein Geld für eine neue habe. Was ich gerne hätte, wäre eine Z9 von Nikon, aber dafür habe ich gerade kein Geld. Siehst du, die Zeiten ändern sich. Und
neue Nikon, ich muss mal kurz gucken, weil, oh mein Gott, das ist aber eine Hausnummer. Also ich habe hier gerade mal geguckt, ich weiß nicht, ob es die richtige ist, aber hier steht was von 6.000 Euro.
Die Z9 ist die Z9 II, kann das sein?
Also ich sehe hier auf jeden Fall Preise, wo mir nochmal schwindelig wird. Da bis zu 10.000 Euro geht's da hoch. Wahnsinn.
Ja, die ist wahnsinnig teuer und ich müsste halt auch, weil die das ist eine spiegellose Kamera. Ja. Ich müsste dann halt auch klar kann ich mit einem Adapter arbeiten für die Objektive, aber eigentlich müsste man dafür, um den Adapter zu vermeiden, komplett neue Objektive kaufen und die Objektive sind halt das Teure an der Kamera und da bin ich einfach nicht willens und solange es noch geht, arbeite ich weiter mit meiner. Was habe ich denn für die Leute, die es wissen wollen? Eine 610.
Okay.
Also das ist die damals kleinste Vollformatkamera, die Nikon zu bieten hatte. Und für die habe ich dann tatsächlich auch massiv Objektive gekauft. Mein teuerstes Objektiv ist lustigerweise ein gebrauchtes. es hat irgendwie... Ich sag keine Zahl. Aber
okay. Sind wir im Nikon Z9 Bereich oder?
Nee, das nicht. Aber oh, es Gott sei ist Dank. Nein, das nicht. Aber das war schon so eine Hürde für mich damals zu sagen, okay, ich will das jetzt haben und hab damit auch irrsinnig tolle Fotos schon gemacht. Und also ich liebe das Ding weiß ich nicht.
Wie Milchkartoffeln.
Mein Gott, exakt.
Wir denken einfach klein, das ist der Knaller.
Genau. Und so ist es entstanden mit dieser Fotografie. Also ich war schon immer sehr im Rahmen. Also ich bin nicht so in Natur verbunden, wie man gerne propagiert auf Instagram, wenn man irgendwie, ich habe heute irgendwie den 3000er genommen und habe im Zelt oben auf dem und habe es irgendwie noch schön abgelichtet und so weiter und so fort. Habe meine Füße noch im Sonnenuntergang im Zeltausgang fotografiert. So bin ich nicht, aber ich gutiere schöne Landschaft um mich herum. Das ist gekommen dadurch, dass mein Vater war Jäger und wir waren viel draußen und wir haben viel Landschaft und Tiere und so weiter und so fort beobachtet und genossen und alleine durch die Gegend, in der ich aufgewachsen bin. Also ich bin dem ganzen Kram sehr verbunden und habe dann festgestellt, ach guck mal, Fotografie ist genau das, was mich erfüllen könnte. Und dann habe ich das ausprobiert und siehe da, es erfüllt mich. Muss allerdings dazu sagen, dass ich in den letzten 6 Monaten relativ wenig Fotografie betrieben habe, einfach weil das Leben einem so hart im Weg steht gerade. Du brauchst enorm Energie für so Kram und du brauchst auch irgendwie so ein, ich möchte es nicht mit Sport vergleichen, weil Sport ist dann noch wieder eine andere Hausnummer, aber ich finde diese ganze Geschichte Pandemie, Klimakrise macht mich irrsinnig fertig und jetzt eben noch on top die lustige Geschichte mit der Ukraine, also sprich der Ukraine-Krieg, wir wollen es beim Namen nennen, das zehrt so an den Kräften und dann will man abends eigentlich nur noch aufs Sofa fallen und irgendeinen Blödsinn im Fernsehen gucken und früh zu Bett gehen und hoffen, dass es am nächsten Tag ein bisschen besser ist.
Sind denn alternativ für dich eigentlich dann auch Videospielwelten so ein Ausflugsort? Weil das ist ja was...
Oh Gott, schön, dass du es sagst. Okay. Können wir ab jetzt über Elden Ring reden?
Ja, das habe ich mir hier aufgeschrieben. Aber lass mich ganz kurz einen Satz wenigstens. Und dann gehe ich hier wieder raus, dann kannst du wieder. Achtung, weil das passt nämlich zum einen sehr gut zu dem, was du eben erzählt hast, aber zum anderen, wir haben ja auch quasi mal eng, wenn man so möchte, zusammengearbeitet. Ich war ja mal bei der GamePro und du bist ja bei der GameStar. Ja. Und da hatte ich mal bei der GamePro bei einem Workshop mitgemacht, der da intern angeboten wurde. Und der hieß sinngemäß sowas wie Screenshots richtig machen. Und
oh, warst du dabei?
Na klar war ich da dabei. Ich fand das ganz toll. Ja, und dann hast du ganz anschaulich erklärt mit vielen Beispielen und so, wie man einfach schöne Screenshots macht für online, aber auch für Print und worauf man da so achtet, welche Motive zu sehen sind. Und es war so schön und so anschaulich. Das hat mir richtig gut gefallen. Und da dachte ich mir damals schon, und ich bin froh, dich das jetzt fragen zu können, geht sie etwa genau wie ich auch auf Wanderschaft durch virtuelle Welten? Macht sie Spaziergänge? Schaut sie sich die Sachen so an wie ich? Und die Frage stelle ich dir jetzt einfach mal. Bist du eine, ich sag mal, digitale Videospiel-Spaziergängerin?
Nicht so sehr, wie du das vielleicht glaubst. Ich freue mich irrsinnig darüber, wie wie Elden Ring auf, ja. Also um jetzt mal an diesem Beispiel zu arbeiten, ja, wie Elden Ring aufgebaut ist, wie die Landschaft arrangiert ist und so weiter und so fort. Und ich finde es bei Elden Ring angenehmer als zum Beispiel bei Horizon Zero Dawn. Mhm, und zwar deswegen, weil Horizon Zero Dawn so hart in your face, hart auf diese Fotoästhetik ausgelegt ist. Und Elden Ring traut sich halt auch mal an bestimmten Stellen nicht so zu sein. Und du kannst da, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich freue mich bei Elden Ring einfach, ich habe eine in Anführungsstrichen perfekte Landschaft, je nachdem aus welchem Winkel ich drauf gucke. Das ist ein bisschen mehr Arbeit als in Horizon, finde ich. Ja. Also Horizon ist an so vielen Stellen so fotogen, ja, dass es schmerzt schon teilweise. Also als hätten die Entwickler darauf geachtet, okay, pass auf, hier ist der goldene Schnitt, ja, und hier kommt die Figur in die Szene rein und hier ist der goldene Schnitt und alles ist perfekt. Und so ist es bei Elden Ring nicht immer. Es ist schon sehr, sehr oft so, aber es ist nicht immer so. Und was ich bei Elden Ring halt in Kombination viel, viel geiler finde, ist, dass ich weiß, das weißt du nach 10 Stunden, das weißt du nicht sofort, oder du hast vorher Videos geschaut, dass hinter dieser Landschaft halt so viel zu entdecken ist, ja, dass es weh tut. Ja. Es tut weh. Ja? Und das kann kein Spiel sonst auf dieser Welt.
Ja. Ja, ich habe auch gemerkt bei den Horizon Zero Dawn oder auch bei dem neuen Teil Forbidden West, das ist ein wahnsinnig ästhetisches Spiel, das ist durch und durch wie ein Museum, ist zu steril, wie so ein Spaziergang, der arrangiert wurde in so einem Urlaub von so einem Fremdenführer, der dich an den schönsten Orten vorbeiführt, und es sind halt einfach nur die schönsten Orte. Und irgendwann wird man fast schon blind vor Schönheit, weil alles ist schön. Selbst die Menschen, es gibt ja nicht mal eine wirkliche Hässlichkeit in diesem Spiel.
Thank God for Caelid.
Ja, also alle sind irgendwie hübsch, und das ist irgendwie, hat das was, aber irgendwann denkt man sich, wo sind denn eigentlich, also wo ist denn die Hässlichkeit in dieser Welt? Und deswegen, ich bin da ganz bei dir, bei Elden Ring auch, wenn ich da vor allem durch hier, Caelid heißt es tatsächlich, genau, dieses schlimme, verstörende, Tumorgewabere da durchwarte.
Ja.
Oh, das nimmt mir richtig mit, aber ich genieße das auch sehr.
Ja, ich auch, total. Du kommst da rein, also du denkst dir so, oh Gott, ich will hier gar nicht sein. Ja. And then again, ich will hier sein, weil hier gibt's irgendwas. Und der Witz ist ja, die geilen Sachen sind alle in Caelid. Also ohne Scheiß. Die geilen Waffen, die geilen Rüstung. Also gerade wenn man Mage spielt, wenn du nicht, ich könnte Tutorial schreiben dafür, noch und nöcher, aber also Caelid ist tatsächlich the place to be im Midgame, finde ich. Aber gut.
Ich habe bei Caelid immer das Problem, das habe ich vor einigen Wochen ja mal in einem Podcast erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal, auch dir vor allem. Bei Caelid habe ich das Problem, das macht mich nach einer Weile einfach traurig. Ich bin super empfänglich für so Spiele oder aber auch Filme, wenn die so eine traurige Grundstimmung aufbauen, irgendwann färbt das auf mich ab und ich kann dann auch nicht mehr anders. Mich nimmt das dann einfach mit, und deswegen kann ich in Caelid auch nicht mein Pferd abstellen und sagen, tschüss, ich beende das Spiel und komme später wieder. Ich muss immer erst rausreiten. Ich muss raus aus Caelid, weil mich das auch nicht in Ruhe lässt, wenn ich dann hier im Bett liege und weiß, meine Figur kampiert jetzt in Caelid. Das geht nicht. Und das kannst du offenbar ab. Also auf dich schlägt das nicht so über.
Es schlägt auf mich über. Aber das Schöne ist ja, du kannst ja einfach, und das ist ja der große Vorteil von Elden Ring gegenüber jedem anderen Dark Souls-Spiel, kannst ja auch sagen, okay, ich kampiere jetzt in Lyurnia. Irgendwie cool. Da, wo ich schön auf den goldenen Baum runter gucke und habe im Hintergrund noch die Akademie und alles ist fantastisch. Das geht schon, ja.
Hast du denn Dark Souls 1 und 2 und sowas gespielt?
Null. Das ist
ja interessant.
Das ist mein erstes FromSoft-Spiel. Ich glaube, ich habe Dark Souls 3 habe ich mal für, oder 2, keine Ahnung, für maximal 2 Stunden irgendwie gespielt.
Ja.
Aus irgendwelchen mir bis dato immer noch unbekannten Gründen. Ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, weil es hat mich nie gereizt.
Ja.
Und dann ist Elden Ring irgendwie aufgeploppt und ich dachte mir so, Alter, irgendwie sieht das ein bisschen interessant aus. Ich kauf's mir jetzt mal. Ich gehöre ja zu den Leuten, die sich Spiele tatsächlich kaufen, auch wenn ich in der Branche arbeite in einem Umfeld arbeite, wo man durchaus sagen kann, okay, ich brauche das für, aber ich brauchte ja Elden Ring nicht für irgendwas. Ja, ja. Und deswegen habe ich es mir gekauft bin dann auch da drin versumpft wie in nichts Gutem. Und wir hatten hier tatsächlich hin und wieder Reibereien im Haushalt, weil mein Freund nicht ganz zu Unrecht gesagt hat, du, wir könnten auch einfach mal wieder einen Abend miteinander verbringen und nicht du jetzt hier und so weiter und so fort. Aber Fun Fact, ich garantiere dir, wenn ich gleich raufgehe, steht der an der Palastallee und farmt den scheiß Vogel.
Sehr gut.
Und I shit you not. Weil er hat sich dann auch gekauft und dachte so, ach guck, ist gar nicht so scheiße.
Ach, sehr gut. Hast du denn jetzt auch dann so gemerkt, also ich meine, das ist ein völlig anderes Spiel, wie du ja auch weißt, aber so ein bisschen Lust und Neugier auf diese klassischeren From Software Spiele bekommen oder bist du einfach froh, direkt das gefunden zu haben, das dir so gut gefällt?
Ich weiß nicht, ob ich, also die FromSoft, also die Dark Souls und die Demons, also wenn wir beim Anfang anfangen, worauf ich ein bisschen Bock hätte. Ich konterkariere jetzt gerade so ein bisschen die Kolumne, die ich vor ein paar Wochen geschrieben habe.
Habe ich gesehen, ja.
Wo ich geschrieben habe, mir ist es völlig egal, wie hart ein Boss ist. Ich will den einfach nur wegschmelzen und wieder raus in die Welt. dieses Ding hat sich ein bisschen gedreht, denn ich habe neulich Malenia Solo gemacht. Und natürlich habe ich diese, reizt mich sowas auch bis zu einem gewissen Punkt, aber weiß nicht, keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt ein Dark Souls anfangen wollen würde. Aus dem Grund heraus, warum es in aller Munde ist, nämlich weil es so schwierig ist und weil es so herausfordernd ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ich Bock darauf hätte, das zu erkunden wegen der Welt.
Ja.
Aber so viel Welt ist da ja gar nicht drin.
Also ich will dich da jetzt auch gar nicht hier irgendwie hinführen oder sowas, aber einen Satz erlaube ich mir und zwar, dieses Dark Souls, ich habe das mit André Peschke für The Pot in so einem Tagebuchformat gespielt, auch zum ersten Mal damals, das heißt, wir haben uns regelmäßig zusammengesetzt und dann am Ende in über, weiß ich nicht, 20 Folgen unseren Fortschritt quasi besprochen und erzählt und ich hatte großen Respekt vor diesem Mythos, dass es so ein schweres Spiel sei, aber es stellte sich heraus und wenn man mit einer gewissen Geduld rangeht und vielleicht auch mit so ein bisschen Gleichmütigkeit, dann kann man das ziemlich gut ab und dann wird man belohnt und deswegen erzähle ich es dir mit einem echt tollen Level-Design, was auch wirklich schöne Landschaftsmomente ergibt. Da läuft man durch, weil da habe ich ja auch ein Auge für und eine Schwäche vor allem. Und da läuft man dann durch und denkt dann sich, ach warte mal, so hängen die beiden Areale zusammen und das ist schon
so
toll.
Gut.
Ja,
das ist
und
so
da,
gut.
Also dann musst du in Anführungszeichen Dark Souls einspielen. Das ist wirklich, das wird dich sehr glücklich machen. Da gibt es nicht ganz, ganz, ganz viele Momente davon. Ganz viel.
Okay. Ah, irrsinnig.
Voll.
Weil, ich meine, du kommst nach Stormvale rein und du denkst dir so, so ein scheiß Schloss. Und dann stellst du fest, dieses verkackte Schloss ist das, was früher ein halbes Spiel war.
Ja.
Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, genau.
Das ist ja so ein Irrsinn. Und das ist ja nicht nur, klar, Stormvale ist schon, möchte sagen, Top of the Pops, was Burgen in diesem Spiel angeht. Aber du hast halt immer noch ein paar Dinger, die ähnlich sind. Und dann hast du die Hauptstadt und dann hast du den Untergrund von der Hauptstadt, den ich so sehr hasse wie nichts auf dieser Welt.
Mhm.
Also du brauchst ja auch Reibungsfläche bei einem Spiel, das du irgendwie gut findest.
Unbedingt.
Genau. Und aber du hast dann eben wie heißt es? Carrion Manor.
Du redest hier mit jemandem, der in Caelid immer noch weint. Ich bin noch gar nicht so weit. Also, ich laufe da so durch und genieße es einfach.
Ich bin jetzt gerade am Ende von New Game Plus 1.
Mein Gott, okay.
Nun.
Okay, alles klar.
Ich ohne Scheiß, ich habe gestern Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich mir gedacht, so, okay, pass auf, ich habe jetzt hier, wie heißt hier, irgendwas mit G. Irgendwas mit G,
naja,
natürlich.
Also ich werde jetzt nicht weiterhelfen können. Also.
Ja, also den Typen vor dem finalen Kampf gemacht.
Ja.
Und dann habe ich Radagon noch platt gemacht.
Ja.
Und vorher hatte ich noch Malekith oder wie auch immer heißt, platt gemacht. Dann habe ich Radagon habe ich geschafft und das Eldenbeast hat mich dann einmal verdroschen und dann dachte ich mir so, okay, jetzt gehe ich ins Bett, jetzt reicht's. und ich überlege schon, was ich als nächstes spiele.
Ach, sehr schön. Ach, das ist so ein Spiel, das einen begleitet. Aber jetzt nochmal kurz zurück vor einer halben Stunde, da haben wir gesprochen über einen Ort, der auch so, wenn ich so drüber nachdenke, klingt wie ein Landstrich in Elden Ring, nämlich Wipperfürth. Also nochmal ganz kurz zurück zu Wipperfürth.
Ja.
Und zwar, da interessieren mich zwei Dinge und ich sage einfach mal beides. Und zwar das erste ist, was mich da wahnsinnig interessiert, du bist ja da wohl in der Gegend auch zur Schule gegangen, ne? Und was mich da interessiert, zum einen, gab's schon in dieser späteren Schulzeit, also weiterführende Schule oder sowas, dann schon so erste Berufswünsche, die sich so entwickelt haben? Da würde mich mal wahnsinnig interessieren, was das war und ob das auch schon in Richtung Videospiele ging. Und dein Studium interessiert mich auch, was das ist geworden ist am Ende.
Okay, also ich bin in Wipperfürth, wir hatten zwei Gymnasien,
ja.
Die sind immer noch da, also die existieren beide ja. Immer noch. Und zwar ist es einmal das St. Angela-Gymnasium. Mhm. Damals, als ich da angefangen habe, als ich da zur Schule gegangen bin, als ich auf die Schule gekommen bin, war das noch fest in der Hand der Ursulinen. Oh. Also sprich, es war ein von Nonnen geleitetes Gymnasium mit weltlichem Personal, also du hattest nicht nur Nonnen
mit weltlichem Personal,
ja,
sehr gut.
Muss ich dazu sagen,
ja.
Mit welchem Personal, du hattest halt nicht nur Nonnen als Lehrer, ja. Aber nicht wenige Nonnen, ja. Als Lehrer. Deutsch habe ich bei Schwester Cecilia gehabt, Mathe hatte ich bei Schwester Theresia.
Ach, toll.
Und Latein hatte ich bei Schwester Hildegard und die Schulbibliothek wurde von Schwester Veronika geleitet, etc. pp. Ich finde es total faszinierend, dass ich diese Namen noch kenne. Aber du hattest halt auch eine ganz harte Basis von Alt-68ern, die dort unterrichtet haben, Kunst und Englisch und so weiter und so fort. Also das waren so, es war so ein Clash of Cultures und es war toll. Also die Mischung hat es echt gemacht und es war fantastisch, die beste Schule, die man sich vorstellen kann. Und auf der anderen Seite gab es das Engelbert vom Berg-Gymnasium, das war eine staatliche Schule.
Mhm.
Und da sind dann immer die Leute hingegangen, die es auf dem St. Angela nicht geschafft haben. Wir haben immer so ein bisschen auf sie runtergeschaut. Mhm. Einfach deswegen, weil man auf dem EVB, so wie es kurz heißt, ein Sportabi machen konnte. Und das konnte man bei uns nicht.
Oh.
Und nun, also ich hatte, als ich da mein Abi gemacht habe, hatte ich noch nicht so wirklich vor Augen, dass ich da enden würde, wo ich heute bin.
Ja, ja.
Denn ich hatte ganz am Anfang wollte ich Försterin werden.
Oh.
Basierend auf der Erzählung, die ich vorhin schon angebracht habe. Ganz klar, wenn man ein kleines Mädchen ist, will man eigentlich Tierärztin werden. Aber bei mir war es ein bisschen anders und ich war ein bisschen konkreter. Ich wollte Försterin werden. Und dann hat sich das so ein bisschen verschoben. Dann wollte ich Pilotin werden.
Oh.
Dann wollte ich Schauspielerin werden und dann wollte ich Lehrerin werden. Und dann habe ich tatsächlich ein Studium in Köln angefangen, nicht auf Lehramt, sondern erstmal, was lustigerweise, da haben wir eine kleine Überschneidung, zumindest bei mir im Wunsch. Studienfach.
Ja, ja.
Und zwar habe ich studiert Deutsch und Englisch, erstmal auf Magister. Heute heißt es, glaube ich, anders.
Bachelor, ja, genau.
Auf Magister und dann brauchst du ja noch ein drittes Nebenfach dazu. Und ich wollte Archäologie machen,
ach, cool.
Aber das wäre das Nebenfach gewesen,
ja.
Und das hätte die meiste meiner Zeit aufgefressen.
Ja,
einfach.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, es geht nicht. Also habe ich angloamerikanische Geschichte angefangen.
Auch
zu
spannend.
Studieren. Hab das aber nur ein halbes Jahr oder ein Jahr gemacht.
Ja.
Und zwar schlicht und ergreifend deswegen, weil klar, ich war auf dem Gymnasium, ich habe Deutsch und Englisch studiert, also brauchst ein Latinum. Aber ich habe dann im Laufe des Studiums festgestellt, ich muss auch noch einen Scheißschein in Französisch machen. Und dann habe ich gesagt, so, nee, kommt Leute, seriously, ich habe Französisch nach dem ersten Jahr abgewählt, weil es war eine Vollkatastrophe. Kam mit der Sprache überhaupt nicht zurecht, fand alles schrecklich daran. Und dann habe ich gesagt, so ja, angloamerikanische Geschichte, schön und gut, aber wenn ich dann noch einen Schein in Französisch machen muss,
ja.
Dann bin ich raus. Und dann habe ich auf Lehramt gewechselt und habe dann auch diverse Praktika gemacht. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie viel man da machen muss, keine Ahnung. Und ich bin ausgestiegen beim Studium ganz kurz vor dem ersten Staatsexamen.
Krass, aber schon relativ weit gekommen dann, ne? Wahnsinn.
Ja, ich brauchte noch einen Schein in Pädagogik und ich wäre fertig gewesen.
Wow.
Bin dann vor dem ersten Staatsexamen bin ich ausgestiegen, weil ich lustigerweise dann diese Anzeige von der GameStar, hier Trainee und so weiter und so fort, gesehen habe, ist es nicht ganz korrekt. Also man hat mir vorher gesagt, es gibt demnächst eine Anzeige und Traineeship und so weiter und so fort. Und ich habe mich daraufhin beworben, bin eingeladen worden, bin genommen worden.
Ach.
Und das ist das Ende der Geschichte.
Ach, das ist ja hochinteressant. Also wenn du sagst, du hast da schon so einen heißen Tipp bekommen, heißt das, du hast da schon Kontakte in diese Branche reingehabt? Oder wie bist du da an diesen Tipp gekommen?
Und es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und zwar in einer der, es war die Weihnachtsausgabe des Jahres 2000. Und da gab es ja genauso wie jetzt auch noch diese Teamseite und jeder durfte was erzählen von sich. Und da war die Frage an das Plenum, also an die Redakteure, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Weil offensichtlich hatte damals niemand irgendwie cleverere Ideen.
Sehr gut.
Und dann schrieb Martin Deppe, ich wünsche mir zu Weihnachten einen kleinen Münsterländer. Das ist ein Hund, eine Hunderasse. Weil und so weiter und so fort. Der Martin kommt aus Münsterland, konkret aus Münster lustigerweise, und er hätte gerne einen kleinen Münsterländer, wollte er zu Weihnachten haben. Mit dem Addendum wird eh nichts, weil, ne, Job zu stressig, Hund und so weiter und so fort. Und dann, wie es der Zufall so wollte, war ich damals die Besitzerin eines kleinen Münsterländers. Und dann habe ich ihm dann geschrieben, also an die Redaktions-E-Mail-Adresse, pass mal auf, Martin, oder mit der Bitte um Weiterleitung, hier, ich würde dir ja gerne was vom kleinen Münsterländer erzählen, aber ihr nehmt ja keine Praktikanten. Das hatte ich vorher schon in Erfahrung gebracht, dass die GameStar keine Praktikanten nahm zu dieser Zeit.
Ja.
Und dann schrieb Martin zurück, ja, nee, wir nehmen keine Praktikanten, aber in der nächsten Ausgabe ist eine Anzeige für ein Traineeship. Und ich so, what? Und so ist die Geschichte entstanden dann.
Also, das ist ja spannend. Ja. Das heißt, du hast dich im Vorfeld dann auch schon mal, also mit dem Gedanken zumindest gespielt, ein Praktikum zu machen. Das war dann während deines Studiums.
Ja, das war in den Ausläufern, als mir dann klar wurde, ach, so richtig Bock habe ich jetzt doch nicht, Lehrerin zu werden.
Und wann entwuchs so ein bisschen dieser Wunsch oder die Idee, in diese Branche reinzugehen? Also wie lange hat dich das dann da schon begleitet?
Ach, das, ich meine, du liest die Publikation, klar, und denkst immer so, ah, cool, Glitzer, Glamour, Games, Journalismus, Welt. Und irgendwann habe ich mir gedacht so, ach, ich kann jetzt auch nicht so schlecht schreiben.
Mhm.
Und warum nicht? Ja, warum einfach nicht? Und dann habe ich es bei verschiedenen, also konkret habe ich es bei zwei Stellen probiert. Und bin dann eben in dieses Traineeship bei der GameStar über diesen Zufall hereingeraten oder beziehungsweise wusste dann durch einen Zufall, eben durch meine Mail, ein paar Wochen vorher als alle anderen in Anführungsstrichen Bescheid, war aber auch kein großer Vorteil, einfach deswegen, weil natürlich du schickst es ein und dann wird das alles gelesen und dann wirst du eingeladen oder nicht zum Vorstellungsgespräch. Und ich bin dann eingeladen worden, bin dann mit der Bahn nach München gefahren, bin dann mit dem Nachtzug wieder nach Hause gefahren und hatte dann eine Nachricht in meinem E-Mail-Fach, ich möge doch bitte mal dringend in München anrufen.
Oh.
So, damn it. Und dann habe ich angerufen und das Erste, was Martin damals sagte, war, hast du denn auch ein Dirndl? Und ich so, hä, wieso sollte ich denn ein Dirndl haben? Und er so, ja, weil du hast den Job und du musst jetzt nach München.
Wahnsinn.
Und ich so, what? Okay, cool.
Und dann das Leben eingepackt und dahin gezogen.
Ja, genau.
Wahnsinn. Kannst du dich noch erinnern an dieses Bewerbungsgespräch? Das würde mich ja wahnsinnig interessieren, was du da so gefragt wurdest.
An Details kann ich mich nicht mehr erinnern.
Ja.
Aber es war so ein Bewerbungsgespräch,
ja,
wo ich angefangen habe mit Martin. Martin hat damals die Bewerber in erster Instanz dann ausgequetscht. Und dann addierte sich irgendwann Jörg dazu, und es ging viel um E-Sport beziehungsweise um Multiplayer-Spiele, weil davon hatte die GameStar damals nicht so, also natürlich haben die Leute da schon auch online gespielt, aber so ein Gefühl dafür, wo die Reise hingehen könnte, gab's nicht, hatte ich den Eindruck. Zumindest war das mein Gefühl, als ich aus diesem Gespräch rauskam. Und ich war damals hart in dieser Möchte sagen, also nee, so hart jetzt auch nicht. Aber ich war halt in einem Clan. Ich habe online gespielt, ich habe Turniere gespielt,
mega
dann auch im
cool.
kleinen Rahmen und auch nicht sonderlich gut. aber das war so, es war so eine Aufbruchsstimmung damals
ja,
und
ja.
ich glaube, ich habe da drüber sehr punkten können. Und,
ach, voll spannend, voll spannend.
Und fand das dann auf der Basis ein sehr angenehmes Gespräch. Also ich hatte in dem Moment, in dem ich da saß, hatte ich den Eindruck, ich hätte diesen beiden Herren,
ja.
Männern
ja.
damals noch ein bisschen was beibringen können,
ja.
was das angeht. Und,
ach, voll cool.
Ja.
Und dann hat sich ja diese neue, also im Grunde ja neue Welt geöffnet im Sinne von die Arbeit einer Redakteurin in so einem Videospielmagazin-Dings. Wie waren da so die ersten Wochen für dich? Weißt du das noch? Hast du da so ein Gefühl gehabt von, ah, ich glaube, hier wird's mir 20 Jahre plus gefallen? Oder war es so ein, ja, ich könnte aber auch nochmal zum Studium, ich weiß nicht, wie war
das? Nee, das nicht, aber du machst ja eine ganz falsche Vorstellung. Also
ja.
dieser Beruf des Journalisten
ja.
ist ja, und du weißt es ja selber,
ja.
ist ja durch und durch romantisiert
ja,
auch
ja,
gewesen
genau.
damals,
ja.
insbesondere damals durch, keine Ahnung, amerikanische Filme,
mhm.
durch, meinetwegen, durch Bücher und so weiter und so fort. Investigativ,
mhm.
immer hart am Thema und so weiter und so fort. Und das Ganze kombiniert mit Spielen und so weiter. Und das ist heute viel mehr der Fall,
mhm.
also gerade als Freelancer, die Nische, die du dir erarbeitet hast, als dass es das damals war, weil du musstest ja erstmal als Trainee
ja.
erstmal von der Pike auf lernen,
ja.
was geht denn hier eigentlich, ne? Wer sind meine Ansprechpartner, was sind die Tools, mit denen ich arbeiten
ja.
muss, wie komme ich in Kontakt mit den Leuten, ich renne hier gegen eine Mauer, was tun, muss ich jetzt die GameStar-Karte ziehen, natürlich, du ziehst immer die GameStar-Karte, weil GameStar war halt damals genauso wie heute halt,
ja.
eine Instanz
ja.
und das macht dir eine Menge Türen auf. Aber du musst es halt viel lernen.
Mhm.
Also wirklich auch so, wie ist der Prozess eines Artikelablaufs? Wie viel Korrekturphasen brauchen Artikel und so weiter und so fort? Und wo stimmen die Vorstellungen von dir nicht überein mit den Vorstellungen deiner Chefredaktion, deiner stellvertretenden Chefredaktion,
mhm.
des CVDs, keine Ahnung. Wie funktioniert Videoschnitt war damals eine ganz andere Geschichte als
mhm.
heute, ja? Also ich meine, du hast ja damals nicht einfach so ein Tool gehabt oder die Grafikkarte hat das für dich aufgenommen oder sowas, sondern du musstest ja wirklich Kameras hinten an die Grafikkarte anschrauben und dann auf den Button drücken, um ein Spiel aufzuzeichnen. Das war ja grotesk. Und ich war ja schon in der Luxussituation, dass ich erst zu der Zeit eingestiegen bin.
Ja.
Vorher war es ja noch viel, viel anstrengender. Und als dann irgendwann diese Aufzeichnungstools wie Fraps rausgekommen sind, haben alle irgendwie im Kreis getanzt und haben sich umarmt und geweint, weil es so toll war.
Aber ich höre hier raus, du hast dich da gut eingefunden am Anfang, ne? Also es scheint was gewesen zu sein, wo du dich wohlgefühlt hast.
Die Kollegen waren super.
Ja.
Klar, man ist auch manchmal
ja,
so ein bisschen vor Wände gelaufen
ja.
und so weiter und so fort. Aber ich wollte das halt. Ich wollte das. Klar kommt man auch so nach den ersten drei Wochen, liegt man auch mal abends dann im Bett. Und das ist jetzt keine erfundene Geschichte,
ja, ja.
Sondern das war wirklich so, ach, das ist dann doch ein bisschen anders, als ich mir vorgestellt
ja.
habe. Aber es ist nicht schlechter anders, als
ja.
ich mir vorgestellt habe, sondern es ist halt anders, als ich mir vorgestellt habe. Und der Job von damals ist ein anderer Job, als das, was die Kollegen heutzutage machen in der Kernredaktion. Also
ja.
gerade was
ja.
für GameStar.de. Das die Welt verändert sich und Google hat eine Menge verändert.
Ja.
ja.
Ist das eine Arbeitsweise eigentlich, das kommt mir so beim Zuhören, mit der du was anfangen kannst, aber wenn ich so drüber nachdenke, dadurch, dass du diesen Schwerpunkt bei Print hast, klar, du schreibst ja auch noch Kolumnen und so weiter, aber dein Schwerpunkt liegt ja auf Print und die Organisation von all dem. Ist das was auch daher kommt, dass du sagst, das ist so eine ganz neue Arbeitswelt, in der du dich vielleicht nicht so wohlfühlst, sondern du magst mehr, ne?
Das ist mehr so ein Reinwachsen gewesen, tatsächlich.
Ja.
Das
ja.
ist mehr so ein Reinwachsen gewesen, aber so natürlich, wenn du von außen drauf schaust, auf dich selber,
ja.
Mit den Jahren, die du schon in Anführungsstrichen auf dem Buckel hast,
ja.
Das Ich weiß nicht, ob ich das so machen könnte oder wollte, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich war Gott sei Dank nicht in der Situation, mich entscheiden zu müssen, willst du jetzt das oder das machen, sondern ich bin halt in diese Printschiene, bin einfach da geblieben gefühlt. Ja. Hab auch ein paar Leute begleitet, hab zum Beispiel ein paar Leute, die, also ich hatte für 2 Jahre hatte ich die Praktikantenhoheit bei uns, und viele von diesen Praktikanten, die ich damals mir rausgesucht habe, die sind jetzt bei uns Redakteure oder seit jüngstem wie heißt er offiziell? Redaktionsleiter GameStar.de oder sowas, genau.
Ja, ja.
Also das gibt mir ein gutes Gefühl. Ja. Ich weiß, ich habe damals keinen Quatsch entschieden. Ja. Die Leute hatten Bock auf den Job. Aber ich habe jetzt vielleicht, ich fühle mich wohler in meiner Nische, glaube ich. Ich fühle mich wohler in meiner Nische. Da kenne ich mich aus. Das heißt nicht, dass ich mich nicht weiterentwickeln wollen würde. Aber ich fühle mich da wohl und ich glaube, mit diesem Daily Business, mit diesem Stress, mit diesem ständig irgendwie diese, was ist gerade der geile heiße Scheiß und so weiter und so fort, das abzuarbeiten, einfach deswegen, um relevant zu bleiben und auch den Reach zu haben, den man braucht, um eben so viele Leute auch monatlich bezahlen zu können. Ich meine, wir haben die größte Redaktion der Gestalt in Deutschland nach wie vor. Hatten wir, glaube ich, schon immer. Weiß ich nicht genau. Vielleicht hatte die PC Games mal ähnlich viele, aber gerade so was diese Redaktionsstrukturen und diese ganze Professionalität anging, ich glaube, da konnte uns noch niemals irgendwer das was erreichen.
Es ist auch wirklich, also man macht sich keine Vorstellung von außen, was so ein Alltag eines Online-Redakteurs, Redakteurin ausmacht, was da für Aufgaben mittlerweile gestellt sind und was man alles für Fähigkeiten auch besitzen muss, um bestehen zu können einfach.
Ja.
Das ist wirklich krass. Apropos wirklich krass, ich gucke hier gerade auf die Uhr und bin erstaunt, wie schnell uns die Zeit wegläuft von diesem etwa einstündigen Gespräch. Aber eine Sache möchte ich unbedingt noch hier mal ins Rampenlicht zerren. Und zwar, das ist jetzt so ein bisschen herbeigeprügelt, weil das passt eigentlich nirgendwo rein, aber ist egal. Mir ist es persönlich ganz wichtig, und zwar folgendes. Achtung, es gibt ein Spiel, das bringe ich mit dir immer in Verbindung. Seit es rausgekommen ist, da war ich damals noch ein Teenager, und ich bin mir sicher, du denkst gerade an ein Spiel, und ich kann dir jetzt schon sagen, es ist das Falsche. Pass auf. Es gibt ein Spiel, da denke ich so immer fester an dich, und jetzt will ich einfach mal dich kurz drauf ansprechen und dich was fragen. Und zwar erstmal das Spiel, das erste Assassin's Creed.
Oh.
Erste Assassin's Creed hast du 2008, hast du den PC-Release getestet, eine 84 gegeben, die Überschrift war die Offenbarung, Fragezeichen, nein, aber toll ist es trotzdem. Im Wertungskasten steht unter anderem sehr schönes Orient-Abenteuer mit Macken, und das ist so, aus irgendeinem Grund bist du so, also ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf, deinen Namen fest mit diesem Spiel. Und jetzt,
das ist fantastisch.
Und jetzt will ich einmal mal, Petra, ganz offen in deine Richtung fragen, gibt's irgendetwas aus dieser Zeit zu dieser Berichterstattung zu dem Spiel? Von einem Anspielevent über das Schreiben des Tests oder irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist. Weil das Spiel, das war ja schon damals krass und neu und was Besonderes. Mhm. Ist da irgendwas bei dir hängen geblieben? Gib mir irgendetwas.
Da gibt's diverse schöne Anekdoten dazu. Aber die schönste ist, ich habe Assassin's Creed 4-mal durchgespielt, muss ich dazu sagen.
Wow.
Ich hab den ersten Teil mit all seinen Macken super hart geliebt.
Ja.
Den zweiten, das ist quasi die zweite Anekdote, die ich dazu erzählen möchte. Die erste kommt später. Und zwar, den zweiten Teil konnte ich schon nicht mehr spielen. Einfach deswegen, weil ich mich damals schon so hart aufgeregt habe über das, was das Spiel von mir will.
Ja.
Während in Assassin's Creed, klar, die Welt war, die PC-Version war im Vergleich zur Konsolenversion ein bisschen verbessert. Du konntest besser durch diese, ich nenne es jetzt mal Zwischenlande. Zwischenlande. Ah, Elden Ring.
Sehr gut.
Genau, es war alles ein bisschen einfacher, aber es war natürlich alles doch irgendwie monoton und so weiter und so fort. Aber Altair und die Kreuzritter waren mir viel, viel näher als die italienische Renaissance. Ich wäre gerne da geblieben. Ich habe damals viele Bücher aus dieser Zeit gelesen, also Romane gelesen, die irgendwie Kreuzritter Bezug hatten und Jerusalem und Hassan as-Sabah und wie sie alle heißen und die Hörner von Hattin und Und ich fand das toll. Also ich wollte da sein. Ich wollte auf diese Kirche klettern. Ich wollte diese Landschaft genießen und fand das irrsinnig toll. Und diese Mystik, die da drunter lag, hat, glaube ich, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, weil ich habe das zweite nie gespielt. Und zwar deswegen, ich habe den Prolog gespielt und fand Ezio nervig aufdringlich.
Ja.
Also in den ersten 20, 30, 40 Minuten oder wie lange das auch immer dauert. Und dann kommst du ja im Haus und die Geschichte kennt jeder von der GameStar und jeder Leser kennt das von der GameStar, einfach deswegen, weil ich es schon so häufig erzählt habe. Du kommst aus dem Haus, also du machst ja dann irgendwie so einen Botengang oder sowas oder du kommst irgendwo bei Leonardo da Vinci an. Und dann gehst du bei ihm raus und dann öffnet sich zum ersten Mal die Spielwelt für dich. Mhm. Und irgendwo hat immer irgendwas geblinkt auf den Dächern. Und dieses Spiel hat mir so reingedrückt, so, hallo, hier fängt die Formelhaftigkeit an.
Ja.
Und das war weit bevor es den Begriff Ubisoft-Formel überhaupt gab, dass ich quasi rückwärts in das Haus von Leonardo da Vinci wieder reingemoonwalked bin und an der Stelle das Spiel für mich beendet habe. Ich hatte kein Interesse mehr daran.
Ja, verstehe ich gut.
Ja, gut. Aber Geschichte zu Assassin's Creed 1, hab's dann, bevor ich's auf dem PC getestet habe, habe ich's natürlich auch auf der Xbox gespielt und habe dann an Weihnachten habe ich die Xbox mit zu meiner Mom genommen und wir haben dann vorm Fernseher gesessen. Damals noch guter alter Röhrenmonitor, wie es das halt gehörte damals. Also klar, musstest du ja haben, sonst das Spiel war halt für einen Röhrenmonitor gebaut, gefühlt. Und ich sitze da so davor und meine Mutter sitzt so neben mir und guckt mir beim Spielen zu. Und da kommt so ein Mönch an und sagt so hier, ich brauche Geld für meinen Sohn. Ja. Und meine Mutter so, hä, was, der ist ein Mönch. Der kann gar keinen Sohn haben. Und ich so, Mama, du hast das Spiel sowas von durchschaut. Ja. Astrein. genau. Also
sehr gut.
Und die fand das auch total faszinierend, aber das hat sie echt ein bisschen gekekst, dass das Spiel an der Stelle so, möchte sagen, ungenau war. Ich meine, klar, konnten damals auch Mönche Söhne haben, aber die sind ja nicht auf die Straße gegangen und sind damit hausieren gegangen, weil wenn sie das getan hätten, wären sie halt ganz lange keine Mönche mehr gewesen. Ne?
Hast du denn das Franchise dann noch nach Teil 2 noch irgendwie mitverfolgt? Weil ich meine, wir wissen alle, es gibt's ja immer noch und hat schon wieder seit 3 Teilen eine ganz neue Richtung eingeschlagen. Bist du da noch mit an Bord oder hast du dich da verabschiedet von?
Nee, ich bin mal in die Verlegenheit geraten, eines dieser irgendwas mit Schiffen zu spielen und zu testen.
Black Flag wahrscheinlich, ne?
Nee, Black Flag nicht, sondern irgendwas mit Rogue.
Oh, das war, glaube ich, das DLC zu Black Flag. Da spielt man den Templer mal.
Ja, kann sein. Also, ja. Irgendwas habe ich davon ich möchte nicht sagen, für einen PC testen müssen, weil die Wertung stand ja im Prinzip schon fest und es war ein okayes Spiel, aber ich musste gucken, ob's auf dem PC halt von der Technik her auch funktionierte. Und bin da auch so ein bisschen drin hängen geblieben.
Ja.
Fand das auch irgendwie für, weiß ich nicht, 5-6 Stunden irgendwie ganz cool, aber so richtig gepackt hat mich die Marke tatsächlich seit Assassin's Creed 2 nie wieder. Und ich muss mir dann immer von den Kollegen anhören, du verpasst was, die Geschichte ist so toll von Ezio und so weiter und so fort. Und dann bist du in Italien und stehst da in Monteriggioni und denkst so, ach, dammit, wenn ich das Spiel jetzt gespielt hätte, könnte ich jetzt irgendwie hier so abgleichen und pipapo. Und du gehst durch Florenz und denkst so, ja, guck mal, hier hätte ich ja theoretisch vor ein paar Jahren mal hochklettern können. Aber könnte ich jetzt auch noch. Aber irgendwie, nee, also weiß nicht, das Spiel hat mich erschreckt und da war ich dann raus aus der Marke.
Alles schön. Jetzt konnte ich endlich mal fragen, wie du so zu diesem Franchise heute stehst und was du damit so verbindest. Das war jetzt für mich ein sehr erfüllender Moment nochmal. Das hat mich jetzt sehr gefreut.
Ja, aber kannst du es nachvollziehen? Oder,
total
oder
ist
es
voll. Dieser Sprung von 1 zu 2, der war krass. Auch die letzten 3, die hier England 9. Jahrhundert und Griechenland und Ägypten, die sind ja auch nochmal ganz anders jetzt, diese neuesten 3. Und die dazwischen, und auch was du da beobachtet hast mit Beginn von Teil 2, was sich da dann entwickelt hat, ich kann das komplett nachvollziehen. Da war ja auch Jade Raymond, die beim ersten Teil noch federführend war, auch schon wieder raus. Und
Aber war Jade Raymond nicht einfach nur Poster-Girl bei Ubisoft?
Also, bis heute weiß ich es natürlich nicht, weil ich nur Interviews kenne, die so da draußen herum geistern. Und da aus diesen Interviews geht hervor, auch nach Teil 2, dass es offenbar innerhalb dann des Teams kreative Diskussionen und Differenzen gab und man gesagt hat, man will das Franchise in eine andere Richtung drehen, als es Jade Raymond ursprünglich mal vorhatte und dann ist sie gegangen. Das ist die offizielle Story, aber ob es stimmt, weiß ich natürlich auch nicht.
So, von außen, meine Wahrnehmung war halt immer, dass Jade Raymond, die war ja in Anführungsstrichen, soweit ich weiß, nur Producerin und der Patrice Desilets war so der Creative Bums im Hintergrund. Und ich kann mir vorstellen, dass es dazu zu Spannungen kam. Und zwar nicht nur, weil Patrice Desilets gesagt hat, hey, pass mal auf, ich bin doch hier eigentlich der Kopf dahinter. Und die Jade sieht halt aus, wie sie aussieht. Und ihr haltet die immer vor die Kamera. Und ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass die Jade gesagt hat, pass mal auf, liebe Ubisofts, ich bin jetzt nicht hier das Model für euch. Ich kann was. Mhm. Und ihr stellt mich bitte nicht dauernd hin und sagt hier, guckt mal, wohlproportionierte Dame und hat irgendwas mit Spielen zu tun. Das wäre mir an Jades Stelle halt super hart auf den Keks gegangen. Super hart auf den Keks gegangen.
Ja, ich würde die auch so gerne mal gewinnen für eine englischsprachige Ausgabe von Okay Cool trifft und einfach mal solche Dinge sie mal fragen. Aber du, wenn das mal passiert, dann das wäre der Knaller. Das wäre toll.
Ja, das wäre.
Was ist das für ein Geräusch? Ist das Unglaube oder ist das Skepsis?
Ich glaube nicht, dass du an sie rankommst. Oh, also das ist halt sehr. Ja.
Okay, na gut. Ich wollte eigentlich gar nicht fragen. Ich war nicht bereit für die Antwort. Dann soll man die Fragen nicht stellen, habe ich gelernt.
Du, es ist gerade, also ich meine, früher wäre sowas noch gegangen, glaube ich, wenn Podcasts damals noch irgendwie, wenn damals Podcasts schon da gewesen wären, aber heutzutage musst du ja durch so viele PR-Agenturen, du musst ja erst durch die PR-Agentur, dann musst du durch das, Medienabteilung des Publishers oder der eigentlichen Firma und dann irgendwann kommst du mal vielleicht mit den Leuten in Kontakt und früher war es tatsächlich ein bisschen einfacher, da konnte man die Leute auch noch direkt anschreiben.
Ich hab hier manchmal Interviews, da willst du mit einer Person sprechen und drei sensible Fragen stellen. Dann machst du hier zum Beispiel Zencaster auf und da wird ja angezeigt, ne, jede Person, die da ist, hat einen eigenen Namen und die taucht in dieser Liste dann auf. Und eigentlich gedacht ist, ein Einzelgespräch, ich mit dieser Person, der ich Fragen stellen will und dann machst du diese Zencaster-Lobby auf und die ist
sitzen
voll,
zwei Aufpasser
die ist
daneben.
Voll wie ein Teamspeak am Samstagabend, 25 Leute, alle aufs Mikro stumm geschaltet und jetzt bring da mal eine Stimmung rein, Fragen zu stellen. Das ist der Knaller. Also.
Nee, du hast dann halt zwei Aufpasser daneben, die irgendwie so eine Strichliste haben. Darf man sagen, darf man nicht sagen wahrscheinlich. Und es ist alles ein bisschen anders als früher.
Ja.
Also gut.
Ach du, das ist schon ein Thema für die zweite Stunde, aber wir wollen es ja nicht in die Überlänge bringen. Stattdessen, ich werde die einfach eines Tages nochmal neu einladen für eine zweite Runde, wenn du Lust hast.
Können wir gerne machen.
Und das ist aber lieb. Und dann will ich vor allem ein ganz großes Dankeschön in diesen Raum stellen für diese Stunde hier jetzt. Ich fand es hochspannend. Das ging so schnell rum, ohne Witz, ist eine Floskel meistens bei anderen Menschen, aber ich sag's von ganzem Herzen, ne? Das ging so schnell rum, ohne Witz, es ging so schnell rum.
Ja. Ach, ich habe einfach nur erzählt.
Ja,
und,
das war schön. Ne?
Gut. Prima.
Du, ich danke dir wirklich sehr für deine Zeit. Ich richte dir allerbeste Grüße aus in die neue Heimat und freue mich jetzt schon aufs Wiederhören.
Gerne und Grüße nach Hamburg.
Danke,
Genieß die Stadt. Genieß die Stadt.
Ich gebe mein Bestes.
Gute Stadt.
So, tschüss.
Tschüss.
So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, mir auf jeden Fall ja. Und wenn euch die Vögel gestört haben, dann schreibt doch einfach eine Beschwerdemail an Mutter Natur, denn sie hat dafür gesorgt, dass wir diese wunderbaren Kreaturen überhaupt auf unser Erdenglobus unser eigen nennen dürfen oder auch nicht, je nachdem, ob man den Vogel im Käfig trägt oder auf den Baum hinausgepflanzt hat. Ich heiße Dom Schott, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gesagt habe. Egal, also ich bin ich und wünsche euch eine tolle neue Woche. Passt auf euch auf, wascht euch die Hände. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche bei Okay Cool am Sonntag, bei Okay Cool am Freitag oder wann immer ihr euch dazu entscheidet, diese wunderbaren Folgen abzuspielen. Tschüss!